Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und mache mir selbst vor allem eine Freude, wenn ich Semester um Semester diese Vortragsreihen organisiere, aber vielleicht Ihnen auch. Ich glaube, wir sind in der 17. Folge. Falls Sie sich interessieren für das, was bisher geschah, gehen Sie mal auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz, dort auf die Seiten der Studiengänge Kommunikationsdesign. Und Sie finden rund 200 Audioaufnahmen von Vorträgen, die in den letzten 10 Jahren hier gehalten wurden, die Sie sich anhören können, die Sie runterladen können und mit denen Sie sich vergnügen und bilden können. Ein, wie ich finde, ganz schönes Angebot und dazu auch noch vollkommen gebührenfrei, Potsdamer. Also, vielleicht, das war der Werbeblock, vielleicht gehen Sie mal drauf an. Die Internetseite, auf der Sie das finden, die finden Sie in diesem Programmkärtchen, die wir hier liegen haben, können Sie sich gerne nachher bedienen und mitnehmen. Da sehen Sie dann auch noch, welche 3 Vorträge noch vor uns liegen nach dem heutigen Abend. Aber erstmal wollen wir den heutigen Abend erleben. Und haben einen Gast, wie Sie sehen da, Professor Dr. Bernd Steinbrink. Er kommt aus Kiel zu uns, dort lehrt er an der Fachhochschule Medientheorie und Medienanwendung. Was sollten Sie zur Biografie von unserem Referenten heute erfahren? Natürlich mehr, als ich sagen kann. Ich begnüge mich mit ein paar Stichworten. Herr Steinbrink hat studiert, und zwar Germanistik, Politik, Wissenschaften und Philosophie, hat in Germanistik promoviert und hat dann in Tübingen, an der Universität Tübingen, bei den Rhetorikern, bei Walter Jens und Gerd Uding gearbeitet. Er war bei dem Historischen Wörterbuch der Rhetorik, der erste Redakteur, der dieses Projekt also maßgeblich mit den Verantwortlichen, dem Herausgeber Gerd Uding, dann auf den Weg brachte. Und wenn Sie das Historische Wörterbuch der Rhetorik nicht kennen sollten, dann gehen Sie mal in die nette, gute Bibliothek, die wir hier haben. Da finden Sie bis auf den letzten verbleibenden Registerband mittlerweile 11 Bände, solche Folianten, wunderbar geeignet, um etwaige Feinde abzuwehren und als Schlagwaffe zu führen. Richtig schwer, und zwar nicht nur an Gewicht, sondern auch an Inhalt. Da können Sie wirklich dran erkennen, was für eine riesige Bildungstradition die Rhetorik für das Abendland zumindest, aber auch darüber hinaus war. So, Herr Steinbrink wird uns heute etwas erzählen. Und zwar wird er uns erzählen, wie wir Spannung pur erleben können. Ich freue mich sehr auf seinen Vortrag. Hinterher haben Sie wie immer Gelegenheit, noch ein paar Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Aber jetzt Bühne frei für Bernd Steinbrink. Viel Vergnügen.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema, das Sie heute hierher geführt hat. Ja, Abenteuer, wo gerade von der Biografie die Rede ist. Ich hatte als Dissertation so ein Thema, Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Und da habe ich eben auch schon mich damit befasst. Und jetzt habe ich mich eben zusätzlich so ein bisschen noch aufs Filmische konzentriert. Ich möchte Ihnen heute so ein bisschen was darüber erzählen, wie Spannung aufgebaut wird, wie Spannung in Romanen aufgebaut wird, also praktisch im Textmedium und eben auch im Bildmedium. Beim Bildmedium werde ich Ihnen dann ein paar Beispiele zeigen und ich hoffe, das auch ein bisschen spannend zu machen und nicht zu langweilig. Gut, fangen wir mal an. Das Wesentliche, wenn Sie jetzt einen Roman lesen oder eine Kurzgeschichte, ist im Prinzip etwas, das nennt sich Plot. Plot ist der Inhalt des zugrunde liegenden Geschehens. Sozusagen, manche bezeichnen es auch, manche Theoretiker bezeichnen es als Skelett einer Geschichte, worum dann praktisch das Fleisch gelegt wird und die Geschichte bildet. Plot ist die Handlungsstruktur dann praktisch mit der eine Geschichte aufgebaut wird. Ein Beispiel. Jemand stellt fest, ein König stirbt, eine Königin stirbt. Kein Plot, auch keine Geschichte, können Sie nicht draus machen. Ein Plot wird es erst, wenn wir zum Beispiel sagen, nachdem der König gestorben ist, verfällt die Königin in so tiefe Trauer, ohne ihn kann sie nicht weiterleben. Und da stirbt sie. Ne? Märchenthema irgendwo. Aber das wäre dann ein Plot, der aus Geschehnissen konstruiert wird. Wenn wir eine Handlung sehen und Texte aufbauen, dann müssen wir eine bestimmte Struktur in Texte bringen. Allgemein redet man von einer Dreiteilung von zum Beispiel Drehbüchern oder auch Geschichten. Gut, Sie werden sagen, Dramen hatten zum Teil eine Fünfteilung. Alles klar, fünf Akte. Aber heutzutage redet man meistens von drei Akten, in denen zum Beispiel Filme aufgebaut sind. Im ersten Teil wird praktisch die Handlung plausibel angestoßen und dargelegt. Schiller hat das mal so gesagt, das ist die Exposition, da wird eben alles erstmal hingelegt und der Knoten wird geschürzt, wie er sich ausgedrückt hatte. Im zweiten Teil wird die Handlung ausgeführt. Am Ende ist immer ein sogenannter Plotpoint, wo die Handlung umschlägt. Ich mache das nicht so theoretisch, ich zeige das gleich, wie das praktisch funktioniert. So ein Handlungsumschlag, der dann den Schluss auslöst und der Schluss löst das Geschehen und die Handlung auf. Wir haben jetzt also die Grundstruktur vom Plot. Der Handlungsaufbau der wird in einem sogenannten Spannungsbogen dargestellt. Man redet da immer von der Freytagschen Pyramide. Das ist nach Gustav Freytag. Sie kennen den Schriftsteller vielleicht, der hat Soll und Haben geschrieben. Und Gustav Freytag hat sich eben auch theoretisch dazu ausgelassen, wie bei einem Roman der Spannungsbogen aufgebaut werden kann, auch bei einem Theaterstück beispielsweise oder auch bei einem Film, das lässt sich übertragen. Also erst, wie ich schon sagte, die Exposition, dann der Knoten wird geschürzt, das erregende Moment, was man Katastase nennt, dann steigt die Handlung an, es wird immer spannender, das nennt man Klimax, dann kommt ein Handlungsumschlag, da sprechen wir von der Peripetie. Dann kommt meistens noch so eine Verzögerung da rein, damit ein bisschen mehr Spannung kommt. Das nennt sich retardierendes Element. Und beim Drama, Freytag hat da ein bisschen oder auch etwas mehr von Aristoteles, von der Poetik genommen, kommt dann eben die Katastrophe. Katastrophe eben im griechischen Drama, da geht es dann eben immer so aus, eigentlich der Protagonist kann machen, was er will, endet immer schlecht. Gut. Aber gucken wir uns mal an, wie das so aussieht, wenn wir jetzt tatsächlich eine Spannungskurve zeichnen. Sie sehen, das würde etwa so gehen, die Exposition, Akt 1, wenn wir jetzt fünf Akte nehmen und eben die Katastase würde beim Dreiakter noch mit in den ersten genommen, dann die Klimaxsteigerung, dann geht das bis zum Höhepunkt der Peripetie, das retardierende Element, würde dann eben noch mit in den Akt 3 genommen, 2 genommen und in Akt 3 käme dann oder da Akt 5 die Katastrophe. Das ist die typische Freytagsche Pyramide. Darauf aufbauend sind auch von den Filmen die Drehbücher eben allerdings komprimiert in drei Akten und so das bekannteste Drehbuch, Handbuch zum Drehbuch ist von einem Sid Field geschrieben. Und danach geht es so, erster Akt Exposition und man nennt eben diese erregenden Momente oder die Umschläge dann immer in der Handlung, nennt man immer Plotpoints dann. Zweiter Akt, steigende Handlung, Plotpoint, dritter Akt, dann Schluss. So, wir wollen das mal am Beispiel durchexerzieren. Plot, bekannteste Plot, so in Filmen, Boy Meets Girl. Nehmen wir an, Junge lernt tatsächlich Mädchen kennen, Junge fragt, ob sie ihn heiraten will. Mädchen sagt ja. Entsteht Spannung? Ich glaube nicht. Das mag schön für die beiden sein, für einen Schriftsteller ist es eine Katastrophe eigentlich. Das Mädchen muss natürlich Nein sagen, damit Spannung entsteht. Gut, wie könnte man das jetzt fortführen? Zum Beispiel erster Akt Exposition könnte man machen. Sie brauchen immer einen Protagonisten und nach Möglichkeit noch einer, der dem entgegenwirkt, Der Protagonist ist jemand, mit dem sich der Rezipient identifizieren kann. Also, Junge zum Beispiel, Mädchen, Junge, was sind ihre Absichten, muss man erstmal versuchen darzustellen. Und das ganze Stück handelt dann davon, wie die Absichten realisiert werden. Dadurch entsteht in den Personen auch immer eine Veränderung. Zum Beispiel können wir sagen, Junge hat ein Alkoholproblem. Erster Plotpoint, er fragt sie, sie sagt nein. Was will der Junge jetzt machen? Steigende Handlung dann, nach der Katastase, er will sein Problem behandeln. Hat Erfolg, da taucht ein Nebenbuhler auf. Das wäre jetzt der Antagonist dann dabei. Dann können wir Spannung erzeugen, man würde da von Mystery reden. Also das Ganze wird etwas mysteriös, da werden Intrigen gesponnen und so weiter. Er verzweifelt, fällt zurück, ein retardierendes Element wird reingebracht. Er säuft wieder, auf Deutsch gesagt. Ne? Es ist fast aussichtslos. Und dann kommt was meistens in den Geschichten auch, dann taucht ein Helfer auf. Der hilft ihm über die Katastrophe hinweg. Dann der zweite Plotpoint, der dann kommt in so einer Handlung. Durch ein Ereignis kann er beweisen, dass er, was er eigentlich ist, was in ihm steckt. Sie sehen, eine Veränderung muss immer eine Rolle spielen. Das Mädchen ändert seine Meinung und der Junge hat sich verändert und es kommt zum Happy End, nicht zur Katastrophe. Also Katastrophe gilt fürs griechische Drama und für die Dramentheorie, nicht für Hollywood. Gut, Spannung zum Beispiel gibt es, es gibt ein Buch, das beschreibt 20 Plots, 20 Masterplots nennt sich das. Das ist von einem Ronald B. Tobias geschrieben und die überlappen sich teilweise. Man kann nicht von 20 reden. Sie finden andere Bücher, die sagen, da gibt es 60, andere sagen, da gibt es nur 5 und so weiter. Also, aber wichtig ist, dass diese Plots gehandhabt werden. Zum Beispiel Flucht, mache ich nochmal zum Beispiel. Exposition, Grund für die Flucht. Ungerechtigkeit zum Beispiel für den Protagonisten. Der Protagonist braucht einen Antagonisten und Helfer. Hauptteil ist dann die Flucht, Klimax, Umschlag. Er könnte geschnappt werden und vielleicht kommt es doch zum Happy End. Ich zeige das mal an einem sogenannten Straßenfeger. Die Älteren von Ihnen kennen das vielleicht noch, als es wenig Programme im Fernsehen gab. Da gab es dann immer so Sendungen, da konnten Sie dann aus dem Fenster gucken. Die guckte sich jeder an. Da waren die Straßen wie leergefegt. Und dieser Straßenfeger, das war eine Serie, die handelte von der Flucht eines Dr. Richard Kimball. Die Exposition, Kimball ist wegen eines angeblichen Mordes an seiner Frau zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zur Hinrichtung kann er aufgrund eines Zugunglücks entfliehen. Auf der Flucht sucht er den eigentlichen Mörder, den einarmigen Fred Johnson. Dabei wird er von der Polizei, Lieutenant Philip Jarrett, verfolgt und ist stets in der Gefahr, entdeckt zu werden. Also Sie können immer wieder Spannung aufbauen, dass er entdeckt wird dann dabei und gefangen genommen zu werden. Die Spannung entsteht eben dadurch, Hitchcock bezeichnet das als Suspense, dass eben die Frage entsteht, gelingt es ihm zu fliehen, gelingt es ihm wegzukommen oder nicht? Also da wird eine Frage offen gehalten, bewusst. Und dadurch, dass die erst am Schluss beantwortet wird, entsteht eine Spannung und das nennt sich Suspense bei Hitchcock. Ich zeige das nachher auch nochmal im Film. Die hohe Fallhöhe wegen der Hinrichtung ist auch sehr entscheidend. Sie müssen eine Person aufbauen, die, wenn alles schief geht, sehr tief fällt. Und wenn man sich damit identifiziert, entsteht eine starke Spannung dabei. Der Plotpoint von der Handlung dann ist, Kimball findet den Mörder Johnson und bringt ihn zum Geständnis. Jetzt denken wir, alles gut. Da kommt aber doch tatsächlich der Polizist rein und sieht den und erschießt den. Alles wieder hin, Zeuge ist wieder weg. Also muss noch das ist so das retardierende Element dann dabei. Es entsteht Widerspannung. Was macht er jetzt? Ne? Und dann eben kommt Kimbels Nachweis der Unschuld, in dem sich eben Nachbar erinnert. Das ist dann eben auch der Schluss. Aber das muss man dann natürlich sehr plausibel machen. Warum hat der Nachbar vorher nicht ausgesagt und so weiter? Es muss immer eine Logik dann dabei sein. Die Arten der Spannung, die wir in Romanen und in Filmen sehen, könnte man ganz grob in drei Sachen, in drei Aspekte zusammenfassen. Das eine ist das, was ich schon erwähnt habe, was Hitchcock Suspense nennt, diese Art von Spannung. Und das sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie, ich glaube, es ist von Hitchcock Notorious, der Film, da kommt eine Szene drin vor, da kriegt ein Junge ein Paket und das soll er zur Post bringen. Waren Terroristen am Werk, die Post soll in die Luft gesprengt werden. In dem Paket, das wissen natürlich die Zuschauer, hat der Gauner eine Bombe versteckt. Jetzt geht er mit dem Paket in die Straßenbahn und fährt mit der Straßenbahn, die Uhr geht weiter, retardierende Elemente, es wird mal wieder zurückgeblendet in eine andere Handlung dann dabei. Sie können sich vorstellen, dadurch entsteht natürlich Spannung. Die Zuschauer wissen es, da ist eine Bombe drin. Aber der Junge weiß es nicht, die Leute in der Straßenbahn wissen es auch nicht. Gut, bei Hitchcock geht es in dem Fall schlecht aus, die explodiert tatsächlich die Bombe. Aber so baut Hitchcock theoretisch Spannung auf immer. Das ist typisch seine Form der Spannung, Surprise. Ein plötzlich eintretendes Ereignis, Surprise, das kann kurzzeitig Spannung aufbauen. Wenn Sie den Bogen sehen, so diese Spannungskurve, wenn Sie sich zum Beispiel Hollywood-Filme angucken, dann werden Sie feststellen, dass quasi wie so eine Techniker unter Ihnen, wie so eine aufmodulierte Frequenz, taucht diese Spannungskurve in den einzelnen Abschnitten im Kleinen dann nochmal auf. Und zwar können Sie da bei Hollywood-Filmen fast die Uhr nachstellen, alle 10 Minuten ungefähr. Und hier haben wir dann eben, da können wir Surprise anwenden. Also zum Beispiel Surprise, jemand geht durch einen dunklen Gang, das ist schon ein bisschen Mystery dann da drin. Und dann Surprise, auf einmal kommt da jemand oder auf einmal hört der oder die hinter sich Schritte. Und dann geht sie eben voran. Das heißt, kurzzeitig kann ich eben mit einem plötzlich eintretenden Ereignis, was ich dann Surprise nenne, kann ich eben kurzzeitig Spannung erzeugen. Dann haben wir mysteriöse Umstände erzeugen einen ungewissen Ausgang. Im Film sehen Sie das immer so mit der subjektiven Kamera sehr häufig. Stellen Sie sich vor, da ist irgendein Geschehen, es ist schon ein bisschen dunkel dann dabei und ein Ast ist so im Vordergrund. Es wird durch ein Gebüsch geguckt und hinter dem Gebüsch findet man, da ist jemand. Und dann bewegt sich die Kamera auf einmal ein bisschen. Dann wissen Sie, Sie verstehen die Filmsprache ja schon, da ist jemand hinter der Kamera. Das heißt, der Raum, der nicht zu sehen ist, der hinter der Kamera ist und der eine Bedrohung darstellt, ne, im Mystery, der ist mysteriös für uns, der stellt die Bedrohung dar und schafft dann Spannung. Wird sehr häufig angewendet. Mystery kann man eben aber auch zum Beispiel Intrigen und so weiter, dadurch kann man auch Spannung erzeugen, dass es eben alles mysteriös wird. So, und dann haben wir eine Fallhöhe immer, die ist immer wichtig und ein ungewisser Ausgang eben, das erzeugt dann letztlich die Spannung. Übrigens auch, wenn Sie so kleine Reportagen im Fernsehen sehen. Da gibt es von einem Hensler einen sogenannten Erzählsatz. Der sagt, da wird zum Beispiel bei der ARD mit unterrichtet, der sagt dann zum Beispiel, so, am Anfang brauchen wir eine Person. Diese Person muss etwas wollen. Und wir müssen darstellen, ob der Person das gelingt, durchzusetzen oder ob es nicht gelingt. Also die Spannung. Und dann muss beim Nichtgelingen eine gewisse Fallhöhe da sein, sonst entsteht keine Spannung. Da baut dieser Erzählsatz letztlich auch drauf auf. Da finden wir das sogar in kleinen Reportagen wieder. Im Abenteuerroman geht das noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich habe den mal untersucht und man bezieht sich da auf solche Leute wie Wladimir Propp und Todorov und Kempel. Das hier ist dieser Joseph Kempel, der hat so ein Buch geschrieben. Da geht man davon aus, dass eben, oder Iliade Vogler, der hat so ein Buch geschrieben, Odyssee des Drehbuchschreibers, da betont er das auch drin. Das ist ganz witzig. Der hat im Grunde genommen, allerdings 10 Jahre später, muss ich sagen, für den Film das geschrieben, was ich für einen Roman geschrieben habe. Er hat das Glück gehabt, dass seins ein Bestseller geworden ist, meins nicht. Na, gut. Pech, wie? Das kann passieren. Der Mann ist ganz interessant, sich den Mann, den Vogler, mal anzugucken. Der arbeitet in Hollywood, das ist ursprünglich auch erst in Englisch erschienen. Und der muss Filme, Drehbücher muss der bewerten. Wenn Produzenten nicht so, sind nicht so Produzenten wie bei uns da in Hollywood, sondern sind eigentlich die Geldgeber. Wenn die Millionen investieren, dann wollen sie wissen, wird das ein Blockbuster oder wird das keiner? Und das heißt, er rezensiert die Drehbücher vorher und sagt, das könnte einer werden oder das könnte keiner werden. Und darum hat er sich damit befasst, was sind die Strukturen von Filmen, damit sie eben wirkungsmächtig sind. Wie entsteht Spannung dann dabei auch? Spannung ist letztlich das, was uns dann an Filmen reizt. Wie ich vorhin sagte, die dürfen nicht langweilig sein eben. Gut, und dann hat er festgestellt, dass da sogenannte Archetypen drin vorkommen. Archetypen, dabei geht er zurück auf C.G. Jung. Aber erweitert das. Dieser Iliade ist auch so ein, den ich da erwähnt habe, ist auch so ein Psychologe, der sich mit dem sogenannten kollektiven Unbewussten befasst hat. Er meint, dass bestimmte Figuren und bestimmte Handlungsszenen, ich habe die hier auch mal so beschrieben, so Duell, Rettung aus dem Elend, geboren werden, trügerische Ruhe, gefährlich leben und so weiter, dass das eben so bestimmte archetypische Situationen und bestimmte archetypische Personen gibt es da eben. Gut, bei Jung, da gibt es Anima und Animus und so weiter, das spielt da nicht so sehr die Hauptrolle. Ein Abenteuerroman passiert das dann so, der Held bricht aus der Gesellschaft, weil er sich nicht mehr wohlfühlt da drin. Der Entwicklungsprozess findet dann auf der Abenteuerreise statt und er kehrt verändert zurück. Man kann das sozusagen mit Hebbel, dem Dichter Friedrich Hebbel, bezeichnen, der ja mal gesagt hat in einem Gedicht, das heißt, der Schmerz sein Recht, da hat er drin gesagt, ich, der ich bin, grüßt trauernd, den, der ich sein könnte oder könnte sein, so rum war es da. Ne? Also im Grunde genommen ist der, der er sein könnte, der macht das Abenteuer und der entwickelt sich zur Person und der, der ausbricht, ist der, der er ist dann dabei. Sie haben das schon in der Quest am Artushof, wenn die Ritter ausgehen, zurückkommen, oft eine Schatzsuche, der Schatz spielt aber eigentlich keine Rolle, sondern die Reise eigentlich. Sie haben das aber auch letztlich beim Odysseus. Auch bei der Wiedererkennungsszene wird das offensichtlich, da kommt eben ein Held zurück und er kann eben den Bogen spannen und so weiter. Da kommt es dann zu einem Thema, was dann eben in der Literatur die sogenannte Wiedererkennung, Anagnorisis, die spielt da auch eine sehr wesentliche Rolle. So, wenn wir aber zum Film kommen, dann spielt neben der Sprache das Bild eine wesentliche Rolle. Die Sprache hat vorwiegend narrative Funktion, die Bilder deiktische, zeigende Funktion. Eine Erzählung entsteht, wie so ein bekannter Wissenschaftler, Kanzuk, da, er sagt, die Kamera, die erzählt nicht, sondern sie zeigt. Und durch das Gezeigte entsteht unsere Geschichte. Und nicht nur das, wir haben beim Film noch ein weiteres Element. Wir haben die Bildkomposition, Bilder sind natürlich emotionaler, gerade wenn man die Mimik von Personen sieht zum Beispiel. Und wir haben als zweites den Schnitt und dann beide Felder eigentlich, so die Kamerahandlung und eben die Bildkomposition, die steuern unsere Wahrnehmung des Films. Und wir haben eben ein auditives Feld und ein visuelles Feld dabei. Und vor allem das auditive Feld will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Das visuelle Feld ist vor allem bestimmt durch die Einstellgrößen. Sie wissen, wenn Sie einen Film sehen, sehen Sie manchmal eben sehr viel auf dem Bild. Das sind die sogenannten Establishing Shots oder Extra Wide Shots, also Totalen, die eben ganz breit gefasst sind. Die sollen für Orientierung sorgen. Wenn Sie relativ nah rangehen, zum Beispiel nur das Gesicht sehen, wie wir es gleich sehen werden, das erzeugt starke Affekte dann dabei und schafft Spannung. Also die extreme Totale und Naheinstellung, Close-Up, da habe ich eben gesprochen, da gibt es noch viele Sachen dazwischen. Also darauf zu sprechen, da könnte man eine ganze Vorlesungsreihe drüber machen eigentlich, was da alles eine Rolle spielt dann. Bei der Musik ist es so, wann wird Spannung erzeugt, wenn Musik kommt? Wir können davon ausgehen, dass wir eine bestimmte Mittellage immer haben, was so die normale Lautstärke ist. Wenn Sie jetzt bestimmte Szenen im Film haben, auf einmal bleibt die Musik weg oder wird ganz leise oder sie wird ganz laut, dann wissen Sie genau, da passiert etwas. Da kommen starke Affekte auf einmal. Wir gucken uns das gleich mal an, und zwar bei einem ganz bekannten Film von Sergio Leone, Spiel mir das Lied vom Tod. Na, jetzt wollen wir mal starten. Achten Sie auch mal auf den Establishing Shot, und jetzt kommt er da rein, Anschnitt. Das ist die typische Situation, eben das Duell dann dabei. Ne? Eine typisch archetypische Situation. Kann nur einer überleben. Das ist ein Close-Up jetzt. Ne? Sie den Film kennen, dass der eine Protagonist, das ist der Antagonist natürlich, der Protagonist hier, der wird immer Harmonika genannt, der hat immer einen Rückblick, und zwar auf ein grausiges Geschehen, was jetzt eingeblendet wird, was wiederum ein retardierendes Element jetzt da drin ist, weil es quasi den Schusswechsel noch hinauszieht von dem Duell. Und das war ein Erlebnis, als er als Kind unter einem Galgen stand, und sein Vater war an dem Galgen und stand auf seinen Schultern. Und Sie werden das gleich sehen, was da passiert ist. Jetzt denkt man, sie schießen, aber jetzt kommt eben das retardierende Element und schafft noch ein bisschen mehr Spannung. Das ist der Gauner. Sieht. Und jetzt kommt eigentlich der Anfang des Films, der am Anfang überhaupt nicht so klar wird. Sie merken, die Musik wird leiser. Am Anfang werden diese Szenen immer eingeblendet und sind unklar, sodass eben auch eine Spannung entsteht. Was ist da eigentlich gelaufen? Ist doch hoffentlich noch nicht der Hausmeister. Zur Seele sind, dann
suona qualcosa tuo fratello.
Sehen, so lang hat jetzt praktisch das Duell der Schuss verzögert worden durch das retardierende Element. Und naja, jetzt weiß man natürlich nicht, wer das Duell gewonnen hat. Und Sie sehen, er ist getroffen und jetzt kriegt er die Mundharmonika in den Mund gesteckt. Gut, wir gehen mal weiter, damit wir nicht aus der Zeit kommen. Das war halt von Sergio Leone, der wirklich ein Meister der Spannung war, Spannung zu erzeugen. Und da ist jetzt noch ein, zum Beispiel in dem Film Mercenario, da hat er das noch weiter ausgebaut, und zwar geht es dann darum, er da ist eben hier der als Clown verkleidete Gute, der für Mexiko und für eine Revolution da steht, und da ist der große Gauner, der ihm entgegenkommt. Und dann ist da noch der Helfer, der das Ganze beeinflusst. Also ein Protagonist, klassische Form, ein Antagonist, der vorkommt, und dann findet eben auch wieder dieses Duell dann statt. Sie sehen, das ist der Böse. Soweit ich weiß, das hat mir ein Kollege gesagt, ich habe den Film Django Unchained leider noch nicht gesehen, ist diese Szene als Zitat, sagen wir mal so, bei Django Unchained übernommen. Und zwar, hier ist eben der Helfer vom Bösen, der den Guten zu Boden bringt, aber dann kommt der andere Helfer, der vom Guten. Da sehen wir ihn schon. Sprache ist das Original, tut aber wenig zur Sache.
Se vuoi ucciderlo, dagli la possibilità di difendersi. Pallottola a ciascuno di voi. Camminate in direzioni opposte. Al terzo colpo di campana, voltatevi e sparate.
Einmal bricht sie dann ab. Da kamen dann die Schüsse. Und wer ist jetzt getroffen? Retardierendes Element. Der Gute. Es regt uns natürlich auf, wie er lächelt, ne? Der gewinnt. Aber jetzt kommt die Szene, die bei Django Unchained übernommen wurde. Gucken Sie mal auf die. Leone, der verstand das schon, Spannung zu erzeugen dabei. Ne? Auch dann, wie das immer hinausgezögert wird, immer diese retardierenden Elemente. Es bringt nichts, wenn sie Lösungen gleich bringen. Das muss immer erst ein bisschen rausgezögert werden. Die Leute müssen quasi sich sehen, dass die Szene aufgelöst wird. Das sind spannungserregende Momente eben. Dann Suspense ist eben, hatte ich schon mehrfach gesagt, das Eintreten oder Nicht-Eintreten eines künftigen Geschehens. Ich habe jetzt hier eine Szene, die ist ein bisschen zu lang, darum lasse ich die aus, damit wir nachher auch noch ein bisschen darüber sprechen können. Ich schildere Ihnen das Geschehen kurz. Das ist in Frenzy. Frenzy ist ein Mörder, der so am Hafen rumlungert und immer Frauen ermordet. Und nun hat er mal wieder einen Mord begangen und hat Ärger mit der Leiche eben, ne? Und will die irgendwie wegschaffen, packt die in einen Kartoffelsack und bringt die dann auf einen LKW, der am Hafen steht, wo andere Kartoffeln stehen. Und die Leiche ist da auch drin. Dann kehrt er zurück und denkt, gut, alles entsorgt sozusagen. Und dann stellt er aber fest, er hat hier so ein Zeichen, so einen Anstecker mit seinen Initialen, dass die Frau das im letzten Moment gegriffen hat. Dann eilt er zu dem LKW und versucht sie zu finden. Sie sehen, dann wird aber immer wieder Spannung aufgebaut. Dann kommt der LKW-Fahrer und fährt los und er sitzt da hinten drin und findet die Frau nicht. Dann fallen Kartoffeln aus den anderen Säcken, fallen auf die Straße. Die Polizei hält den LKW an, er versteckt sich. Wird er entdeckt oder wird er nicht entdeckt? Der LKW-Fahrer macht das so, er sucht weiter und findet dann schließlich die Nadel. Und ja, ganz am Schluss wird er dann eben doch entdeckt da. Aber das wird immer erst rausgezogen und immer wieder Surprise, die Polizei kommt dabei. Und da sehen Sie, dass der Spannungsbogen nicht so gerade verläuft, sondern immer so eine kleine Spannung dazwischen auch noch hat. Hier haben wir jetzt mal, wie er auch Spannung erzeugt. Sie haben vielleicht oder glaube ich ziemlich sicher schon mal den Film Psycho gesehen. Das ist ja einer der bekanntesten Filme überhaupt. Es geht dabei um ein recht merkwürdiges Motel, das Bates Motel, wo immer mal wieder Leute umkommen und wo der Besitzer Norman Bates ein ziemlicher Psychopath ist und seit seine verstorbene Mutter, die vor etlichen Jahren verstorben ist, quasi mumifiziert unten im Keller pflegt und dann immer mal wieder in seinem Motel einen Mord begeht. Übrigens Mystery auch dabei. Als die eine Frau dann im Auto fährt, finden sie bei Filmen immer wieder, muss dunkel sein, muss regnen im Auto, dann die Scheibenwischer und so weiter. Und jetzt hat er eine Frau wieder ermordet und hat die in den Kofferraum gepackt hier. Und was macht er? Er will die Frau hinbringen. Und zwar will er sie in so einem Tümpel versenken, dann da mitsamt ihres Wagens. Durch ein einfaches Element Spannung erzeugen kann, sehen Sie gleich hier. So. Erinnert Sie jetzt vielleicht, bevor das Blut durch die Hose sickerte, er freut sich. Es geht wunderbar. Ne? Der Wagen versinkt. Das Suspense dadurch, er muss natürlich anhalten. Der versinkt ja doch nicht. Er wird nervös. Dann geht es weiter. Das ist eben Hitchcocks Suspense. So, dann haben wir auch noch Sie wissen, man kann Filme auch eben strukturell analysieren und versuchen, so einzelnen Szenen dann zum Beispiel Namen zu geben. Und da hat man das so in letzter Zeit immer häufiger gemacht, wie beim Design ja auch, dass man rhetorische Formen genommen hat. Es gibt eine rhetorische Form, die nennt sich Aposiopese, das ist die Verschweigefigur. Ellipse ist ohnehin in der Filmsprache gebräuchlich, die Auslassung, weil beim Schnitt müssen sie immer was auslassen. Aber eine Aposiopese, ein Verschweigen, kann auch visuell erzeugt werden. Verschweigefigur heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ihnen etwas vortrage, ganz von Herzen, nein, ich kann nicht weiter erzählen darüber. Ne? Also, dass man quasi vor Rührung anhält dann und der Fantasie des Zuhörers überlässt, was man weiter erzählen wollte. So, genauso findet es im Film statt. Und zwar eben auch in diesem Frenzy. Sehen Sie, das ist der Mörder, Frenzy. Sieht ganz sympathisch aus eigentlich. Ne? Und das ist das Opfer. Die gehen die Treppe hoch. Und da kommt der Raum, in dem der Mord stattfindet.
Ich weiß nicht, ob du das warst, Babs.
Den Mord brauchen wir aber gar nicht zu sehen. Da geht die Kamera einfach auf die Wand. Das heißt, wenn Sie den ganzen Film gesehen haben, ist das viel gruseliger, als wenn der jetzt mit in den Raum gegangen wäre. Stattdessen, und das macht Hitchcock sehr gerne, zeigt er nur, dass die Kamera sich wieder zurückzieht und zeigt nur das Geländer dann dabei. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch noch ein Beispiel haben wollen, Surprise, dann gucken wir noch mal im Psycho. Ich glaube, es gibt kaum jemanden unter Ihnen, der diese Szene nicht kennt. Ein plötzliches Ereignis uns so mitnimmt, diese berühmte Duschszene aus Psycho. Das plötzliche Ereignis, das sehen Sie gleich so ein bisschen hinterm Vorhang kommen. War übrigens schwer zu machen, die Einstellung mit damaligen Verhältnissen. Die Dusche von unten. So. Sehen Sie, da hinten, da tut sich doch irgendwo was. Hören Sie die Musik auf einmal? Es war völlig verstummt und jetzt fängt die auf einmal wieder, setzt die ziemlich hart dann ein dabei. Ne? Und natürlich die Schreie als quasi als O-Ton. Das ist das, eben so ein Detail, eine Nahaufnahme kann aussagekräftiger sein, als wenn man den Mord jetzt gesehen hat, nur die Hand dann dabei, die sich verkrampft. Ja. Und eben ein Symbol wird dann verwendet und da könnte man auch als Symbol bezeichnen das Ausfließen des Wassers. So, das war es eigentlich, was ich Ihnen so ein bisschen über Spannung erzählen wollte. Da müsste man eigentlich noch viel mehr erzählen, auch was Einstellungsformen und so weiter betrifft. Aber Sie können sich vorstellen, dass das ganze Thema, gerade wenn man von Film und von Spannung redet, dass das eigentlich eine ganze Vorlesungsreihe einnehmen könnte. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen was über Spannung gesagt. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig für Sie. Ne? Vielen Dank schon mal.
Ja, herzlichen Dank, Bernd Steinbrink, für den spannenden Abend. Ja, womöglich haben Sie Erläuterungsbedarf oder möchten was nachfassen oder was kommentieren, dann nur zu. Ja, bitte, Sie haben Frage. Ich würde die Frage wiederholen.
Ganz bestimmt ein Schwerpunkt, dass diese narrative Vorgehensweise für ein Ereignis, für den Kern aufgebaut werden, so muss, so alt ist wie die Bühnendarstellungen, wie Szenendarstellungen. Die Kernpunkte sind archaisch. Mich interessiert, wo sind denn die Quantensprünge, wo in der Entwicklung der Theatergeschichte, der Schriftstellerei, im Film, wo sind die Sprüche und Sprünge, wo jemanden tatsächlich etwas dazugesetzt hat, was neu war?
Ich wiederhole es nochmal fürs Mikrofon, damit es drauf haben. Also Sie möchten gerne wissen, dass, oder Sie sagen einleitend, dass bestimmte Strukturen der Narration geradezu archaisch sind und immer wieder aufkommen, aber wo ist denn was Neues entstanden, wo sind Sprünge entstanden in der Art, wie wir erzählen?
Ja, ja, also ich glaube, von Quantensprüngen können wir eigentlich gar nicht so sehr reden. Wenn wir zum Beispiel die Odyssee sehen, ja Gott, nehmen wir an, die Geschichte mit den Kyklopen und so weiter. Das Schema, das Erzählschema ist relativ gleich. Nur es hat damals halt ein Rhapsode vorgetragen. Ich bin der Meinung, die Sprünge entstanden dann eigentlich immer dadurch, dass es auf andere Medien angewandt wird. Sie sehen ja, ich hatte ja den Sid Field genannt. Gut, er sagt 3 Akte, Freitag sagt 5 Akte. Freitag hat es von Aristoteles und so weiter. Ne? Es ist halt nur als Drehbuch jetzt auf ein anderes Medium angewandt. Die Art, wie Spannung aufgebaut wird, ist ähnlich. Die Sache, eben da, so archetypische Situationen, würde ich zum Beispiel drunter verstehen, wenn Sie jetzt eben der Held als archetypische Figur, gucken Sie sich mal an, jetzt zum Beispiel hier der Herr der Ringe. Auch der Auszug aus der Welt, dann kommt er in eine fremde Abenteuerwelt. Das sind so bestimmte Situationen, die sind immer gleich. Das heißt zum Beispiel Odysseus mit den Kyklopen geht in eine Höhle, kommt wieder aus der Höhle raus. Ne? Sehen viele Psychologen ein Geburtsmotiv drin. Das scheint eine archetypische Situation zu sein. Auch beim Herrn der Ringe haben wir das. Wenn Sie Karl May lesen und so weiter, haben Sie das auch zigmal. Das ist ein Motiv, was immer wieder vorkommt. Ich glaube, man kann fast sagen, mit den Motiven seit der Odyssee nichts Neues. Wenn wir nur die Motive betrachten, wenn wir aber die an und sagen wir mal so, wenn wir die Struktur betrachten, den Aufbau, seit Aristoteles wenig Neues dann dabei. Es kommt aber immer darauf an, das Ganze aufeinander zu beziehen und auf ein anderes Medium zu beziehen. Und da liegen meiner Ansicht nach die eigentlichen Neuerungen dann da drin. Ja. Und natürlich, dass Sie jetzt gegenüber, ja darum eben ein anderes Medium, wir hatten über einen Roman gesprochen, da haben Sie halt Text zur Verfügung. Wenn Sie jetzt eben den Film sehen, Musik ist ebenso wichtig, Musik, O-Ton und so weiter ist ebenso wichtig wie das Bild beim Film. Man sieht es nur häufig nicht. Ich fand es auch immer ganz interessant. Ich habe ja bei den frühesten Multimedia-Studiengängen mitgewirkt und dann immer festgestellt, wie die Leute so im Curriculum vergessen haben, sich mit Sound zu befassen. Die haben immer gedacht, Multimedia, das sind bunte Bildchen und da können wir Video und Filme können wir dann darstellen. Nur mit dem Sound, wie wichtig der Ton dabei ist, da hat sich kaum jemand befasst. Und das ist später erst dazugekommen. Aber das meine ich damit, anderes Medium bot dann eben andere Möglichkeiten. Aber die Grundstrukturen, die sind wirklich gleich. Nicht ohne Grund wird in jeder seriösen Schrift, die sich irgendwo mit Dramaturgie befasst, finden Sie immer wieder den Namen Aristoteles. Und eben Freitag auch.
Man heute in den Film nie mehr machen, so lang,
Vielleicht sollte man es
hier.
Der Hang. Also Ihr Hinweis ist, dass sich das Tempo des Erzählens quasi verändert hat. Es beschleunigt sich augenscheinlich wie der Rest der Welt auch. Kleiner Verweis auf Herr Virilio womöglich. Also alles wird schneller, auch das Erzählen. Was passiert da und wie kommen wir aus der Nummer womöglich wieder raus?
Ja, das ist eine zutreffende Feststellung. Und die trifft nicht nur auf solche Filme zu, die trifft auch auf die Berichterstattung, zum Beispiel bei der Tagesschau und so weiter zu. Und dieser Einfluss, dass man wirklich sehr schnell schneidet, das wird den Musikvideos teilweise zugeschrieben. Und man redet in der Filmwissenschaft auch von der sogenannten MTV-Ästhetik. Also Sie haben da bei MTV, wenn Sie da mal so Videoclips gucken, die haben teilweise Schnitte, die oder Schnittfolgen im Abstand von weniger als einer Sekunde, halbe Sekunde und so weiter. Früher haben Sie, wenn Sie zum Beispiel einen Bericht oder eine Doku gemacht haben, hatten Sie meistens so durchschnittliche Standzeiten von 6 Sekunden für eine Einstellung. Also einmal praktisch Kamera an, einmal Kamera aus und das hintereinander geschnitten. Eine Einstellung, 6 Sekunden. Können Sie heute gar nicht mehr machen. Heute haben Sie etwa 3 Sekunden dabei. Wenn wir jetzt auf Ihre Frage, wenn wir das auf unsere Frage, Ihre Frage anwenden und wir benehmen mal diesen Begriff MTV-Ästhetik, so können Sie sich vorstellen, dass innerhalb einer halben Sekunde ein Schnitt, halbe Sekunde wieder ein Schnitt, da können Sie keine Informationen mehr mit übertragen. Aber was kann man damit übertragen? Emotionen. Das heißt, man versuchte bei den Videos nur Emotionen zu übertragen damit. Und dadurch hat sich die Schnittfolge eben auch für Filme verändert, weil es ist viel mehr Action drin, viel mehr dieser Surprise-Aspekt und so weiter, viel mehr Action. Und die Erzählung trat dadurch etwas zurück und die Affekte sollten eben hervortreten dann dabei. Also Emotionen, Affekte. Das ist Sinn der Sache, obwohl ich es nicht schön finde. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich schon mal Krimiserien im Fernsehen gucke, dann finde ich immer den Inspektor Barnaby sehr schön, weil da ist noch eine vernünftige Exposition, die Geschichte wird schön entwickelt und es ist nicht diese Hektik da drin, die Sie teilweise bei anderen Serien haben und es ist ordentlich gemacht. Also was ich immer meinen Studenten immer sage, wenn sie schlechten Sound hören wollen, gucken sie sich mal einen Tatort an. Das ist leider sehr oft, nicht immer, aber im Internet wurde das schon mal ganz heiß diskutiert, wo man praktisch nichts verstehen konnte. Das ist aber auch ein technisches Problem. Wir machen ja auch Medienanwendungen, wie eben gesagt wurde. Sie müssen dann eben, wenn Sie Sound bearbeiten, Sie können Sound nie so direkt übernehmen. Wenn eine Stimme, also ganz kurz zur Technik da, also wenn Sie zum Beispiel telefonieren und Sie verstehen die andere Stimme, Sie haben einen Hörumfang ungefähr von 20 bis 14.000, also die Jüngeren etwas mehr Hertz, ne? Das geht nur bis 4.000 Hertz. Das sind die sogenannten mittleren Frequenzen und die muss man immer anheben extra noch. Dann wird es alles viel deutlicher, dann kann man es etwas voller machen, wenn man so bei 200 Hertz das anhebt. Das machen die einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ärgert mich jedes Mal. Seither gucke ich auch keinen Tatort mehr. Bis auf Münster.
Ob das eine Geldfrage sei?
Ich glaube nicht. Ich kann es nicht verstehen. Es gibt da vernünftige Bücher rüber. Das bekannteste ist von einem Hollywood-Sounddesigner geschrieben, Jay Rosie nennt sich der. Ich weiß nicht, warum das dann nicht gemacht wird. Es ist jedenfalls teilweise katastrophal anzuhören. Also wenn Sie da mal Probleme haben, es liegt nicht an Ihnen. sage ich mir auch immer, wenn ich dann im Netz gucke und einige das gleiche Problem haben dann dabei.
Nun gut, haben Sie noch eine Frage? Vielleicht kommt ja irgendwann auch mal wieder eine Zeit, wo wir etwas langsamer erzählen und dafür nicht nur den Affekten frönen, sondern auch ein wenig wieder dem Logos mal schauen.
Ja, man muss ja auch sehen, nicht nur den Affekten, auch beim langsamen Erzählen kommen ja Affekte, die werden langsamer aufgebaut, aber dann sind sie vielleicht sogar umso stärker da.
Wir haben uns vorher abgesprochen, das ist ein retardierendes Element. Ich hob an zu meinem Schlusswort. Was macht der Steinbrück? Er unterläuft das.
Ist der Hausmeister im Anmarsch?
Oder? Ich bin der Hausmeister und mache jetzt mein Schlusswort für das retardierende Element. Sie wollen auch ein retardierendes Element. Meine Güte, vorher frage ich, ob Sie eine Frage haben, da trauen Sie sich nicht. Also jetzt schnell.
Ich hätte noch eine. Wir haben ja von der Antike zur Klassik, Klassik und Antike, Klassik bis heute den Bogen gespannt, aber alles in europäischer Prägung. Meine Frage ist, wie sieht es aus im japanischen Kabuki-Theater oder bei Chinesen? Haben die eine andere Art der Erzählweise und der Erzeugung von Spannung entwickelt oder ein bisschen anders gemacht? Oder sind es wieder die alten klassischen Techniken?
Also die Frage ist, ist das in anderen Kulturen, in deutlich anderen Kulturen, es war ja nicht nur eine europäische Erzählweise, auch eine amerikanische und so weiter, die wir heute gehört haben, ist das in japanischen, chinesischen Erzählweisen anders, wird da Spannung anders erzeugt, ja oder nein?
Also wie es in Japan ist und in allen Kulturen kann ich Ihnen nicht sagen, da bin ich überfragt, da muss ich einfach passen. Aber eine andere Kultur, wenn Sie jetzt zum Beispiel die berühmten indischen Filme sehen, Bollywood, das knüpft eigentlich an der westlichen Tradition dann wiederum an. Ne? Nur, dass die eine andere Filmsprache haben. Wir dürfen bestimmte Sachen nicht sagen. Also wenn da recht freizügig in westlichen Filmen was gezeigt wird, dann ist die Filmsprache von Bollywood, dass da zwei Leute hinter einem Wasserfall verschwinden. Also die haben wahrscheinlich eine andere Filmsprache aufgrund der anderen Kultur, das ist klar. Ob sozusagen der Spannungsaufbau ähnlich ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Affekte, die erzeugt werden, da sagt man, dass die quasi allgemein menschlich sind. Da gibt es Forschung drüber, über Mimik und so weiter. Der ist, also das war ein amerikanischer Wissenschaftler. Name fällt mir jetzt nicht ein, also ganz berühmter Mimikforscher. Der forscht seit den 70er Jahren. Der ist in fremde Kulturen gefahren, nach Australien, hat mit Eingeborenen da geredet und hat da immer praktisch so, wann wird Lachen erzeugt, wann wird Trauer erzeugt und so weiter und hat dann die Mimik abgelesen.
Das nächste
Mal. Der Name, verdammt nochmal. Nein, der ist ein Amerikaner. Ist ein Amerikaner, der hat auch die Sendung betreut, Ich sehe, dass du lügst. Das war eine Sendung, die lief mal ganz kurz im Fernsehen.
Müssen wir es auflösen?
Ist momentan weg.
Vielleicht.
Nachher wird es mir einfallen.
Wir kommen zur Auflösung, nämlich dass wir das nicht auflösen, aber diese Veranstaltung. Herzlichen Dank, Herr Steinbrück. Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Nächste Woche kommt ein Vortrag über das Abenteuer Berufseinstieg. Vielleicht sind Sie auch dabei. Und in zwei Wochen haben wir wieder einen Rhetoriker, der auch nicht enden will. Also bis dann. Tschüss. Danke.
Tschüss. Dankeschön.